Die Geschichte der menschlichen Zivilisation begann vor über 10.000 Jahren in einem Land, das die Welt für immer verändern sollte. Zwischen zwei mächtigen Flüssen, wo Tigris und Euphrat ihre Wasser durch endlose Ebenen trugen, entstand etwas, was die Menschheit zuvor nie gesehen hatte. Die erste Zivilisation der Welt. Mesopotamien war mehr als nur ein geografischer Ort. Es war der Geburtsort von allem, was uns heute menschlich macht. Hier entstanden die ersten Städte, deren Mauern über monumentale Tempel ragten. Hier wurde das Rad erfunden, das die Welt kleiner machte. Hier entwickelten visionäre Denker die Schrift, die menschliche Gedanken unsterblich werden ließ. Stellen Sie sich diese außergewöhnliche Welt vor. Sumerische Priester, Könige herrschten über prächtige Stadtstaaten, während Hammurabi die ersten Gesetze schuf, die Starke daran hinderten, Schwache zu unterdrücken. Babylonische Astronomen kartierten die Sterne und legten den Grundstein für die moderne Wissenschaft. In Bagdad versammelten sich die größten Gelehrten der Welt und bewahrten das Wissen der Menschheit, als Europa in Dunkelheit versank. Diese epische Saga umspannt 12 Jahrtausende menschlicher Innovation und Ambition. Jede Epoche brachte neue Durchbrüche hervor. Jede Zivilisation hinterließ ihr einzigartiges Erbe, von den ersten Bauern bis zu den modernen Irakern. Mesopotamien bleibt das pulsierende Herz menschlicher Kreativität, von Nomaden zu Bauern, die Geburt Mesopotamiens. Die Geschichte der menschlichen Zivilisation begann nicht mit einem Paukenschlag, sondern mit einem leisen Wandel, der sich über Jahrtausende hinzog. Stellen Sie sich vor, endlose Karawanen von Jägern und Sammlern, die seit undenklichen Zeiten den Tierherden folgten, plötzlich zögern und innehalten. Vor ihnen erstreckt sich ein Land von außergewöhnlicher Schönheit. Zwei mächtige Flüsse, Tigris und Euphrat, schlängeln sich durch weite Ebenen und verwandeln eine ansonsten karge Landschaft in ein grünes Paradies. Hier, in diesem fruchtbaren Halbmond, würde die Menschheit ihre ersten zögernden Schritte in Richtung Zivilisation unternehmen. Es war eine Zeit des Wandels, als die letzte Eiszeit langsam zu Ende ging und das Klima milder wurde. Die nomadischen Stämme, die jahrhundertelang durch die Wildnis gewandert waren, entdeckten etwas Revolutionäres. Wilde Gräser, deren Samen nahrhaft und reichlich waren. Emmer und Einkorn wuchsen hier in solcher Fülle, dass eine Familie monatelang davon leben konnte. Imagine eine Gruppe erschöpfter Wanderer, die zum ersten Mal in der Geschichte nicht weiterziehen musste, weil die Natur selbst ihnen ein Bankett bereitete. Doch der wahre Durchbruch kam nicht durch Zufall, sondern durch menschliche Genialität. Irgendwann, in einem Moment der Inspiration, den wir uns nur vorstellen können, erkannte jemand das Unmögliche. Man konnte diese wilden Pflanzen zähmen. Die ersten Bauern Mesopotamiens begannen, die besten Samen auszuwählen, sie bewusst zu pflanzen und zu pflegen. Dies war mehr als Landwirtschaft. Es war eine Revolution des Denkens, die erste bewusste Gestaltung der Natur durch den Menschen. Die Verwandlung war langsam, aber unaufhaltsam. Wo einst temporäre Lager standen, entstanden dauerhafte Siedlungen. Yarmo, Tel-es-Sawan, Chogamami, Namen, die heute vergessen sind, doch sie markieren die Geburtsstunden der menschlichen Sesshaftigkeit. Visualisieren Sie diese frühen Dörfer. Runde Häuser aus Lehm und Schilf, umgeben von den ersten kultivierten Feldern der Welt. Rauch steigt aus den Feuerstellen auf, während Frauen Getreide mahlen und Männer primitive Werkzeuge herstellen. Diese neolithische Revolution veränderte nicht nur die Art, wie Menschen lebten, sondern auch, wer sie waren. Mit der Sesshaftigkeit kam Spezialisierung. Nicht jeder musste mehr jagen oder sammeln. Manche konnten sich der Töpferei widmen, andere der Weberei oder der Werkzeugherstellung. Die ersten Handwerker der Geschichte entstanden in den schlammigen Dörfern Mesopotamiens und mit ihnen die ersten Ansätze von Handel und sozialer Schichtung. Die Zähmung der Tiere folgte bald. Schafe, Ziegen, Schweine und schließlich Rinder wurden domestiziert, was nicht nur Fleisch und Milch bedeutete, sondern auch Wolle, Leder und Arbeitskraft. Das Leben wurde reicher, komplexer, aber auch vorhersagbarer. Die ständige Angst vor dem Verhungern wich einer neuen Art der Sicherheit, die auf menschlicher Kontrolle über die Natur basierte. Doch mit diesen Fortschritten kamen auch neue Herausforderungen. Die wachsenden Gemeinschaften benötigten Organisation. Wer sollte entscheiden, welche Felder bestellt werden? Wie sollten Streitigkeiten geschlichtet werden? Die ersten Formen der Regierung entstanden aus der Notwendigkeit heraus, diese neuen, komplexen Gesellschaften zu verwalten. Älteste und Anführer übernahmen Rollen, die später zu Königen und Priestern werden würden. Die Bewässerung war vielleicht die wichtigste Innovation dieser Zeit. Die Mesopotamier lernten, die jährlichen Überschwemmungen von Tigris und Euphrat zu nutzen, indem sie Kanäle gruben und Dämme errichteten. Diese frühen Ingenieure schufen ein Netzwerk von Wasserwegen, das die Wüste zum Blühen brachte. Es war ein Kampf gegen die Natur und gleichzeitig eine Partnerschaft mit ihr. Mit der Zeit entstanden die ersten echten Siedlungen, die man als Vorläufer der Städte bezeichnen könnte. Çatalhöyük in der heutigen Türkei und Tell es-Sawan im Irak zeigten, was möglich war, wenn Menschen dauerhaft zusammenlebten. Diese Orte waren mehr als nur Ansammlungen von Häusern. Sie waren Zentren des Austauschs, der Innovation und der kulturellen Entwicklung. Die Erfindung der Keramik revolutionierte die Lagerung von Nahrungsmitteln. Zum ersten Mal konnten Menschen Überschüsse für schlechte Zeiten aufbewahren. Getöpferte Gefäße, oft kunstvoll verziert, zeugten von einem wachsenden Sinn für Ästhetik und Handwerkskunst. Diese frühen Kunstwerke sind stumme Zeugen eines erwachenden menschlichen Bewusstseins für Schönheit und Kreativität. Das Ende dieser Periode markierte den Übergang zu etwas noch Größerem. Um 4000 vor Christus waren die Grundlagen gelegt für das, was kommen sollte: die ersten echten Städte. Die nomadischen Jäger und Sammler von einst hatten sich in sesshafte Bauern verwandelt, die in organisierten Gemeinschaften lebten, Überschüsse produzierten und komplexe soziale Strukturen entwickelten. Die Geburt der ersten Städte. Stellen Sie sich den Moment vor, als ein Mensch zum ersten Mal auf eine Erhebung kletterte und in die Ferne blickte, wo sich nicht mehr nur vereinzelte Dörfer erstreckten, sondern etwas völlig Neues, eine wahrhaftige Stadt. Was er sah, würde das Gesicht der Erde für immer verändern. Gewaltige Lehmziegelmauern ragten aus der mesopotamischen Ebene empor, höher als alles, was die Menschheit zuvor errichtet hatte. In ihrem Schatten wimmelte es von Tausenden von Menschen, die sich zwischen monumentalen Tempeln, belebten Märkten und labyrinthartigen Straßen bewegten. Dies war die Geburt von Uruk, der ersten echten Stadt der Welt. Um 4000 vor Christ, doch Uruk entstand nicht über Nacht. Es war das Ergebnis einer langsamen Revolution, die in den fruchtbaren Schwemmebenen zwischen Tigris und Euphrat ihren Anfang nahm. Die kleineren Dörfer, die über Jahrhunderte in der Region verstreut gewesen waren, begannen zu wachsen, zu verschmelzen und sich zu etwas Größerem zu entwickeln. Imagine den elektrisierenden Moment, als diese Siedlungen eine kritische Masse erreichten und sich in pulsierende Zentren des Lebens verwandelten. Der Schlüssel zu dieser Transformation lag in der perfektionierten Landwirtschaft. Die Mesopotamier hatten ihre Bewässerungstechniken so weit entwickelt, dass sie massive Überschüsse erwirtschafteten. Diese landwirtschaftliche Revolution machte etwas Revolutionäres möglich. Nicht jeder musste mehr auf den Feldern arbeiten. Zum ersten Mal in der Geschichte konnten sich Menschen vollständig anderen Beschäftigungen widmen: der Handwerkskunst, dem Handel, der Religion oder der Verwaltung. Visualisieren Sie das geschäftige Treiben in diesen frühen Städten. Töpfer formten kunstvolle Gefäße an ihren Drehscheiben, Weber schufen komplizierte Textilien und Metallarbeiter entdeckten die Geheimnisse der Kupferverarbeitung. Die Straßen hallten wieder vom Klang der Hämmer, dem Geschrei der Händler und dem ständigen Gemurmel einer Menschenmenge, die größer war als alles, was die Welt zuvor gesehen hatte. Im Herzen jeder dieser frühen Städte erhob sich ein Monument, der Tempel. Diese waren keine einfachen Gebäude, sondern gewaltige Strukturen aus ungebrannten Ziegeln, die wie künstliche Berge aus der flachen Landschaft ragten. Der weiße Tempel von Uruk, erbaut auf einer hohen Plattform, war ein architektonisches Wunder seiner Zeit. Seine weiß getünchten Wände leuchteten in der mesopotamischen Sonne und konnten von meilenweit Entfernung gesehen werden. Diese Tempel waren jedoch mehr als nur religiöse Zentren. Sie fungierten als die ersten Banken, Lagerhäuser und Verwaltungszentren der Welt. Hier wurden die Ernten gesammelt, Handel organisiert und die ersten komplexen Buchhaltungssysteme entwickelt. Die Priester wurden zu den ersten Bürokraten der Geschichte, die Listen führten, Transaktionen überwachten und die wachsende Komplexität des städtischen Lebens koordinierten. Mit der Entstehung dieser frühen Städte entwickelte sich eine neue Art der sozialen Schichtung. An der Spitze standen die Priester und Tempelverwalter, darunter die spezialisierten Handwerker, deren Fähigkeiten hoch geschätzt wurden. Die Bauern bildeten die breite Basis dieser neuen Gesellschaft, während die ersten Sklaven die niedrigsten Arbeiten verrichteten. Der Handel zwischen diesen frühen Städten blühte auf und schuf ein Netzwerk von Verbindungen über ganz Mesopotamien. Boote fuhren die Flüsse hinauf und hinunter, beladen mit Getreide, Textilien und handwerklichen Erzeugnissen. Karawanen durchquerten die Wüste und brachten exotische Güter wie Lapislazuli aus Afghanistan. Diese Handelsrouten waren die Arterien einer entstehenden Zivilisation. Die Konzentration so vieler Menschen brachte jedoch neue Herausforderungen mit sich. Streitigkeiten mussten geschlichtet, öffentliche Arbeiten organisiert und Ressourcen verteilt werden. Die ersten Administratoren entwickelten komplexe Systeme zur Verwaltung städtischer Angelegenheiten und legten damit den Grundstein für alle zukünftigen Regierungsformen. Am Ende dieser Periode, um 3500 vor Christus, Christus war die Grundlage für alles gelegt, was folgen sollte. Die ersten Städte Mesopotamiens hatten bewiesen, dass Menschen in großen, organisierten Gemeinschaften leben konnten. Sie hatten die Voraussetzungen geschaffen für Spezialisierung, Handel und kulturelle Entwicklung und den Rahmen für eine noch größere Revolution, die Entstehung der ersten Zivilisation mit Schrift, Gesetzen und komplexen politischen Strukturen. Die Sumerer, Erfinder der Welt. In den glühenden Werkstätten von Uruk geschah etwas, was die Menschheit für immer verändern sollte. Stellen Sie sich einen sumerischen Schreiber vor, der nervös vor einer feuchten Tontafel sitzt, einen spitzen Griffel in der Hand hält und zum ersten Mal in der Geschichte versucht, Gedanken in dauerhafte Zeichen zu verwandeln. Seine zitternden Finger drücken Keilformen in den weichen Ton, primitive Symbole für Getreide, Vieh und Zahlen. Er weiß nicht, dass er gerade das mächtigste Werkzeug der Zivilisation erschafft, die Schrift. Dies war der Moment, als die Menschheit ihr Gedächtnis erweiterte und Wissen unsterblich wurde. Die Sumerer waren mehr als nur ein Volk. Sie waren die Architekten der modernen Welt. In den fruchtbaren Sümpfen Südmesopotamiens, wo Tigris und Euphrat sich dem Persischen Golf näherten, entstand eine Zivilisation, die so revolutionär war, dass ihre Erfindungen noch heute unser Leben prägen. Diese rätselhaften Menschen schufen in wenigen Jahrhunderten mehr Innovationen als die Menschheit in den Jahrtausenden zuvor. Imagine das geschäftige Uruk um 3200 vor Christus. Christ, eine Stadt mit über 50.000 Einwohnern, größer als alles, was die Welt bis dahin gesehen hatte. Die Straßen wimmelten von Handwerkern, Händlern und Priestern, während gewaltige Zikkurate wie steinerne Berge über der Stadtsilhouette thronten. In den Tempelhöfen drehten sich die ersten Räder der Geschichte, während in den Werkstätten Metallarbeiter das Geheimnis der Bronze entschlüsselten. Die Erfindung des Rades um 3500 vor Christus. Christus veränderte die Physik der menschlichen Zivilisation. Visualisieren Sie den ersten primitiven Karren, der sich schwerfällig über die staubigen Straßen von Ur bewegte, während erstaunte Zuschauer diesem Wunder der Mechanik nachstarrten. Was als einfache Töpferscheibe begonnen hatte, entwickelte sich zu einem Transportmittel, das Entfernungen schrumpfen ließ und den Handel revolutionierte. Doch die wahre Genialität der Sumerer lag in ihrer Fähigkeit, abstrakte Konzepte zu entwickeln. Sie erfanden nicht nur die Mathematik, sondern teilten den Kreis in 360 Grad, die Stunde in 60 Minuten und entwickelten das erste Positionssystem. In den Tempeln von Nippur rechneten Priesterastronomen die Bewegungen der Sterne aus und schufen den ersten Kalender mit 12 Monaten. Diese mathematischen Durchbrüche ermöglichten es ihnen, monumentale Bauwerke zu errichten und komplexe landwirtschaftliche Zyklen zu planen. Die sumerische Gesellschaft war eine faszinierende Mischung aus Theokratie und früher Demokratie. An der Spitze jeder Stadtstaates stand der Ensi oder Lugal, ein Herrscher mit politischer und religiöser Autorität. Doch im Gegensatz zu späteren Despoten waren diese frühen Könige oft gewählte Führer, die von Stadtversammlungen bestimmt wurden. Stellen Sie sich diese frühen demokratischen Experimente vor. In den Tempelhöfen von Uruk versammelten sich freie Bürger, um über Krieg und Frieden zu debattieren. Das Rechtssystem der Sumerer war revolutionär in seiner Komplexität. Lange vor Hammurabis berühmtem Kodex entwickelten sie detaillierte Gesetze. Der Kodex von Ur-Nammu etablierte das Prinzip der Geldstrafe anstelle der Vergeltung. Ein radikaler Fortschritt in der menschlichen Rechtsprechung. Wenn ein Mann einem anderen das Bein bricht, soll er 10 Silberschekel zahlen. Solche präzisen Bestimmungen ersetzten das primitive Recht der Blutrache. Die Religion durchdrang jeden Aspekt des sumerischen Lebens und schuf eine komplexe Mythologie. In den gewaltigen Zikkuraten verehrten sie ein Pantheon von Göttern. Anu, den Himmelsgott, Enlil, den Herr der Winde und Inanna, die leidenschaftliche Göttin der Liebe und des Krieges. Das Gilgamesch-Epos, das in den Bibliotheken von Uruk entstand, war der erste große Versuch der Menschheit, die fundamentalen Fragen des Lebens zu erkunden. Die wirtschaftlichen Innovationen der Sumerer legten den Grundstein für alle zukünftigen Handelssysteme. Sie entwickelten standardisierte Gewichte und Maße, prägten die ersten Münzen und etablierten komplexe Kreditsysteme. Ihre Bewässerungssysteme verwandelten die mesopotamische Wüste in einen Garten Eden und ermöglichten 2 oder 3 Ernten pro Jahr. Um 2300 v. Chr. Eroberte Sargon von Akkad das sumerische Kernland und beendete ihre politische Unabhängigkeit. Doch ihre kulturelle Macht blieb ungebrochen. Sumerische Sprache, Religion und Wissenschaft prägten Mesopotamien noch weitere 1500 Jahre. Das Vermächtnis der Sumerer ist überall um uns sichtbar. Jedes Mal, wenn wir auf die Uhr schauen oder schreiben, ehren wir die Genialität dieses außergewöhnlichen Volkes. Sargon der Große, der erste Weltherrscher. In den Sümpfen am Euphrat wurde ein Baby in einem Weidenkorb ausgesetzt, dem Strom überlassen wie Moses später in Ägypten. Doch dieser verlassene Säugling war dazu bestimmt, die Welt zu erobern. Stellen Sie sich den dramatischen Moment vor, als der Gärtner Aki das weinende Kind aus dem Wasser zog, ohne zu ahnen, dass er den zukünftigen Sargon von Akkad rettete, den Mann, der das erste Weltreich der Geschichte schmieden würde. Diese Legende, die Jahrhunderte später erzählt wurde, spiegelt die mythische Macht wider, die Sargons Name bereits zu seinen Lebzeiten erlangt hatte. Um 2300 etrinta equatro hasi. Christus erhob sich aus dem Nichts ein Mann, dessen wahrer Name Sharrukin bedeutete, der rechtmäßige König. Sargon war kein sumerischer Adliger, sondern stammte aus dem semitischen Volk der Akkader, das nördlich der glorreichen sumerischen Stadtstaaten lebte. Was ihm an vornehmer Geburt fehlte, machte er durch schiere Willenskraft, militärisches Genie und eine Vision wett, die alles übertraf, was die Welt bis dahin gesehen hatte. Imagine einen charismatischen Krieger, der nicht nur Städte erobern, sondern eine völlig neue Art der Herrschaft erschaffen wollte. Die sumerischen Stadtstaaten, die jahrhundertelang in endlosen Rivalitäten versunken waren, ahnten nicht, welche Gefahr aus dem Norden nahte. Ur, Uruk, Lagash und Umma kämpften weiterhin gegeneinander um Bewässerungsrechte und Handelswege. Ihre Könige trugen stolze Titel wie König von Sumer. Doch ihre Macht erstreckte sich selten über die Grenzen ihrer eigenen Territorien hinaus. Sie waren Gefangene ihrer eigenen Tradition. Mächtig, aber fragmentiert. Sargon erkannte die Schwäche in diesem System und nutzte sie mit der Präzision eines Schachmeisters. Seine ersten Eroberungen waren schnell und brutal effektiv. Visualisieren Sie seine bronzebewaffneten Kriegerscharen, die wie eine Flutwelle über die mesopotamische Ebene hinwegfegten. Seine Soldaten trugen verbesserte Waffen und kämpften in flexibleren Formationen, die den starren sumerischen Phalanxen überlegen waren. Noch revolutionärer war, dass Sargon eine professionelle Armee schuf. Die erste stehende Streitmacht der Geschichte mit 5400 Soldaten, die täglich an seiner Tafel speisten und ihm persönlich die Treue schworen. Der Zusammenbruch der sumerischen Ordnung war dramatisch und unaufhaltsam. Eine nach der anderen fielen die großen Städte vor Sargons Ansturm. Uruk, die erste Stadt der Welt, öffnete ihre Tore. Ur, das Zentrum der sumerischen Zivilisation, wurde erobert. Lagash kapitulierte. In wenigen Jahren hatte Sargon erreicht, was keinem sumerischen König je gelungen war: die Vereinigung ganz Mesopotamiens unter einer einzigen Krone. Doch Sargon begnügte sich nicht mit der Herrschaft über Mesopotamien. Seine Ambitionen reichten weit über alles hinaus, was seine Zeitgenossen sich vorstellen konnten. Seine Armeen marschierten nach Westen und eroberten das ferne Zedernland, den Libanon. Seine Truppen erreichten das Mittelmeer und wuschen ihre Waffen in seinen Wellen. Eine symbolische Geste, die die Grenzen der bekannten Welt neu definierte. Nach Osten drangen sie bis nach Elam vor, nach Süden kontrollierten sie den Persischen Golf. Die Verwaltung dieses gewaltigen Reiches erforderte administrative Innovationen, die ebenso revolutionär waren wie Sargons militärische Taktiken. Er entwickelte ein System der indirekten Herrschaft, bei dem lokale Herrscher an der Macht bleiben konnten, solange sie Tribut zahlten und Loyalität schworen. Akkadische Beamte überwachten die wichtigsten Städte, während ein Netzwerk von Straßen und Booten das Reich zusammenhielt. Zum ersten Mal in der Geschichte existierte eine wahrhaftige internationale Ordnung. Sargons Reich war mehr als nur eine militärische Eroberung, es war eine kulturelle Revolution. Die akkadische Sprache wurde zur Lingua Franca des Nahen Ostens, eine Rolle, die sie über 1000 Jahre lang behalten sollte. Handel blühte auf, als Karawanen sicher zwischen fernen Ländern reisen konnten. Kunst und Literatur verschmolzen sumerische und akkadische Traditionen zu etwas völlig Neuem. Das akkadische Reich überlebte Sargons Tod und florierte unter seinen Nachfolgern, besonders unter seinem Enkel Naram-Sin, der sich sogar zum Gott erklärte. Doch um 2154 vor Christus brach das Reich unter dem Ansturm der Gutäer aus den Zagros-Bergen zusammen. Dennoch hatte Sargon ein Vermächtnis geschaffen, das alle nachfolgenden Eroberer inspirierte. Von den Babyloniern bis zu Alexander dem Großen, von den Römern bis zu Napoleon. Alle träumten davon, Sargons Vision eines Weltreiches zu verwirklichen. Sargon der Große bewies, dass ein einzelner Mann mit Vision und Entschlossenheit den Lauf der Geschichte verändern kann. Er verwandelte eine Welt von Stadtstaaten in ein Imperium und schuf damit die Blaupause für alle zukünftigen Weltreiche. Das goldene Comeback von Ur aus den Ruinen des zerbrochenen akkadischen Reiches erhob sich ein Phönix, der niemand erwartet hatte. Stellen Sie sich die Verblüffung der mesopotamischen Welt vor, Als die Sumerer, ein Volk, das scheinbar für immer von der Weltbühne verschwunden war, triumphierend zurückkehrten und eine Renaissance einleiteten, die alles übertraf, was sie zuvor erreicht hatten. Es war, als würde eine vergessene Zivilisation aus dem Staub der Geschichte auferstehen und der Welt zeigen, dass Größe niemals wirklich stirbt. Um Deusmil Cento e Doze Faust Christoph bestieg Ur-Nammu den Thron von Ur und begründete die dritte Dynastie dieser heiligen Stadt. Doch dies war nicht nur eine politische Restauration, es war eine kulturelle und spirituelle Wiedergeburt des sumerischen Geistes. Imagine einen Herrscher, der nicht nur ein Königreich regieren, sondern eine ganze Zivilisation zum Leben erwecken wollte. Ur-Nammu war sowohl Krieger als auch Visionär, ein Mann, der verstand, dass wahre Macht nicht nur aus Eroberung, sondern aus dem Aufbau einer besseren Gesellschaft entsteht. Die Stadt Ur verwandelte sich unter seiner Herrschaft in ein Wunder der antiken Welt. Visualisieren Sie gewaltige Bauprojekte, die den Himmel zu berühren schienen. Allen voran die große Zikkurat von Ur, ein monumentales Stufenbauwerk, das wie eine steinerne Treppe zu den Göttern emporragte. Diese war nicht nur ein religiöses Symbol, sondern ein Statement der wiedererwachten sumerischen Macht. Ihre massive Silhouette dominierte die Landschaft und verkündete aller Welt: Die Sumerer sind zurück. Ur-Nammu war jedoch mehr als nur ein Bauherr. Er war ein Gesetzgeber von außergewöhnlicher Weitsicht. Sein Kodex, der älteste vollständige Gesetzestext der Menschheit, revolutionierte das Konzept der Gerechtigkeit. Während frühere Herrscher auf Vergeltung setzten, führte Ur-Nammu das Prinzip der Kompensation ein. Wenn ein Mann die Nase eines anderen abschneidet, soll er 2/3 einer Mine Silber zahlen. Solche präzisen Bestimmungen ersetzten die rohe Gewalt durch zivilisierte Rechtsprechung. Es war ein Quantensprung in der menschlichen Moral. Unter seinem Sohn Shulgi erreichte das sumerische Revival seinen Höhepunkt. Stellen Sie sich einen Herrscher vor, der sich nicht nur als König, sondern als lebenden Gott betrachtete. Shulgi regierte 48 Jahre lang und verwandelte sein Reich in eine Verwaltungsmaschine von beispielloser Effizienz. Seine Beamten führten akribische Aufzeichnungen über alles, von Steuereinnahmen bis zu Tempelopfern. Tausende von Keilschrifttafeln aus seiner Zeit zeugen von einem bürokratischen System, das erst von den Römern übertroffen werden sollte. Das Bildungssystem unter der Ur-Dihan-3-Dynastie war revolutionär. Zum ersten Mal in der Geschichte entstanden regelrechte Universitäten, wo Schreiber nicht nur in Verwaltung, sondern auch in Literatur, Mathematik und Astronomie unterrichtet wurden. In den Schulen von Nippur und Ur lernten junge Männer aus der ganzen bekannten Welt die Geheimnisse der sumerischen Zivilisation. Diese Bildungseinrichtungen wurden zu Zentren des Wissens, die das kulturelle Erbe der Sumerer für die Nachwelt bewahrten. Die Wirtschaft blühte unter dieser neuen sumerischen Herrschaft. Ein komplexes Netzwerk von Kanälen verwandelte das südliche Mesopotamien in einen Garten Eden der Produktivität. Staatlich kontrollierte Werkstätten produzierten Textilien, Metallwaren und Keramik in industriellem Maßstab. Visualisieren Sie endlose Karawanen, die Waren zwischen den Städten transportierten, während Schiffe die Flüsse hinauf und hinunter fuhren, beladen mit den Schätzen eines prosperierenden Reiches. Doch diese goldene Zeit war nicht von Dauer. Die Sumerer, die in ihrer Renaissance so brillant aufgeleuchtet hatten, trugen bereits die Samen ihres eigenen Untergangs in sich. Überbewässerung führte zur Versalzung der Böder, während die ständigen Verteidigungskämpfe gegen Amoriter und Elamiter die Ressourcen des Reiches erschöpften. Um 2000 Äquatro Faust Christus fiel Ur vor den Ansturm der Elamiter und mit ihm verschwand die letzte unabhängige sumerische Dynastie für immer. Der Fall von Ur markierte das Ende einer Ära, aber nicht das Ende eines Vermächtnisses. Die Sumerer hatten in ihrem goldenen Comeback gezeigt, dass große Zivilisationen unsterblich sind. Ihre Sprache blieb noch jahrhundertelang die Sprache der Gelehrsamkeit. Ihre Literatur inspirierte spätere Generationen und ihre Rechtsprinzipien beeinflussten alle nachfolgenden Gesetzgeber. In ihrem letzten Aufleuchten hatten sie der Welt ein Geschenk gemacht, den Beweis, dass menschliche Größe niemals wirklich stirbt, sondern in neuen Formen wiedergeboren wird. Hammurabi, der Gesetzgeber der Welt. In einem stillen Moment, der die Welt für immer verändern sollte, stand ein Mann vor einem Block aus schwarzem Diorit und ließ darauf 282 Gesetze eingravieren. Stellen Sie sich diesen revolutionären Augenblick vor. Hammurabi, König von Babylon, verkündete zum ersten Mal in der Geschichte, dass das Recht über der königlichen Willkür steht. Die Steinmeißel, die in den harten Fels schlugen, erschufen mehr als nur Inschriften. Sie schufen die Grundlagen der Zivilisation selbst. Um Gerechtigkeit im Lande zu schaffen und Starke daran zu hindern, die Schwachen zu unterdrücken, begann sein monumentales Werk, das Echo bis in unsere Gerichtssäle hallt. Um 1700 in Noventa Edois vor Christoph bestieg Hammurabi den Thron des kleinen Stadtstaates Babylon, einer unbedeutenden Siedlung am Euphrat, die im Schatten mächtiger Rivalen wie Larsa, Eshnunna und Mari stand. Niemand hätte damals geahnt, dass dieser junge Herrscher seine bescheidene Stadt zum Zentrum der Welt machen würde. Imagine einen visionären König, der erkannte, dass wahre Macht nicht nur aus militärischer Stärke, sondern aus kluger Diplomatie, geschickter Verwaltung und vor allem aus Gerechtigkeit erwächst. Die ersten Jahre von Hammurabis Herrschaft waren geprägt von geduldiger Staatskunst. Während andere Herrscher ihre Armeen in kostspieligen Kriegen verschlissen, baute Hammurabi methodisch seine Macht auf. Er verstärkte Babylons Befestigungen, verbesserte das Bewässerungssystem und knüpfte ein komplexes Netz von Allianzen. Visualisieren Sie einen Schachspieler, der jahrelang seine Figuren positioniert, bevor er zum entscheidenden Schlag ansetzt. Der Wendepunkt kam nach 30 Jahren geduldiger Vorbereitung. Mit der Präzision eines Chirurgen zerschlug Hammurabi nacheinander alle seine Rivalen. Larsa fiel 1773 años después de Cristo. Christus. Mari wurde 1761 erobert und schließlich unterwarf er sogar das mächtige Eshnunna. In wenigen Jahren hatte er erreicht, was Generationen von Herrschern vergeblich versucht hatten, die Vereinigung ganz Mesopotamiens unter babylonischer Herrschaft. Babylon, einst eine unbedeutende Stadt, war zur Hauptstadt der zivilisierten Welt geworden. Doch Hammurabis größte Eroberung war nicht militärischer, sondern intellektueller Natur. Sein Gesetzbuch revolutionierte das Konzept der Gerechtigkeit. Stellen Sie sich vor, wie Schreiber in den Palästen von Babylon Tag und Nacht arbeiteten, um jahrhundertealte Rechtsgewohnheiten zu sammeln, zu systematisieren und in eine kohärente Ordnung zu bringen. Das Ergebnis war ein Meisterwerk der Jurisprudenz, das alle Bereiche des menschlichen Lebens regelte. Von Eigentumsrechten bis zu Familienangelegenheiten, von Handelsstreitigkeiten bis zu Körperverletzung. Das berühmteste Prinzip seines Kodex, Auge um Auge, Zahn um Zahn, wird oft missverstanden. Es war keine Ermutigung zur Rache, sondern eine revolutionäre Begrenzung der Vergeltung. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde festgelegt, dass die Strafe dem Verbrechen entsprechen muss. Nicht mehr, nicht weniger. Ein Mann, der einen Zahn ausschlug, konnte nicht mehr getötet werden. Ein Dieb konnte nicht mehr gefoltert werden. Es war der Beginn der proportionalen Gerechtigkeit. Noch revolutionärer war Hammurabis Erkenntnis, dass verschiedene gesellschaftliche Schichten unterschiedlich behandelt werden sollten, aber alle vor dem Gesetz standen. Avilum freie Bürger, Muschkenum, abhängige Bürger und Wardum, Sklaven, hatten unterschiedliche Rechte, aber alle waren durch dasselbe Rechtssystem geschützt. Visualisieren Sie eine Gesellschaft, in der zum ersten Mal geschrieben stand, welche Rechte und Pflichten jeder hatte. Die wirtschaftlichen Bestimmungen des Kodex zeigten Hammurabis praktische Weisheit. Er regulierte Zinssätze, um Wucher zu verhindern, schützte Witwen und Waisen vor Ausbeutung und sorgte dafür, dass Handelsverträge eingehalten wurden. Babylon wurde zu einem Handelszentrum, wo Kaufleute aus fernen Ländern sicher Geschäfte machen konnten, weil sie wussten, dass faire Gesetze sie schützten. Das Vermächtnis Hammurabis reichte weit über sein eigenes Reich hinaus. Kopien seines Gesetzbuchs wurden in der ganzen antiken Welt verbreitet und beeinflussten alle nachfolgenden Rechtssysteme. Moses 10 Gebote, das römische Recht, sogar moderne Verfassungen tragen Spuren von Hammurabis revolutionären Ideen. Die schwarze Stele mit seinen Gesetzen, heute im Louvre ausgestellt, ist mehr als ein archäologisches Artefakt. Es ist ein Monument für den menschlichen Drang nach Gerechtigkeit. Nach Hammurabis Tod 1750 vor Christus blieb Babylon noch über ein Jahrhundert lang das Zentrum der mesopotamischen Welt. Doch seine wahre Eroberung war unsterblich. Er hatte bewiesen, dass Zivilisation auf Gesetzen beruht, nicht auf der Willkür von Herrschern. In einer Welt, die von Gewalt regiert wurde, hatte er die Idee der Gerechtigkeit geboren. Ein Geschenk, das die Menschheit niemals vergessen würde. Sturm und Chaos, die dunklen Jahrhunderte. Stellen Sie sich vor, wie das stolze Babylon in Flammen aufgeht, während fremde Krieger durch seine prächtigen Straßen marschieren und eine Ära des Chaos einläuten, die über 400 Jahre dauern sollte. Im Jahr 1595 vor Christus. Christ stürmten die Hethiter unter König Mursili I. die babylonische Hauptstadt, plünderten ihre Schätze und verschwanden so schnell, wie sie gekommen waren, zurück in ihre anatolischen Berge. Doch der Schaden war angerichtet. Das mächtige Babylon lag in Trümmern und Mesopotamien zerfiel in ein Mosaik rivalisierender Mächte, von denen jede um die Kontrolle über das Herz der Zivilisation kämpfte. In diesem Vakuum der Macht erhoben sich neue Akteure auf der mesopotamischen Bühne. Aus den Zagros-Bergen strömten die Kassiten herab, ein Bergvolk, das die Welt mit einer revolutionären Kriegstechnik schockierte, dem Pferd. Imagin das Entsetzen der mesopotamischen Völker, als sie zum ersten Mal Streitwagen über ihre Ebenen donnern sahen, zweirädrige Maschinen des Krieges, gezogen von wilden Pferden und bemannt mit bronzebewaffneten Kriegern, die wie Götter des Sturmes über das Schlachtfeld fegten. Die Kassiten waren mehr als nur Eroberer. Sie waren Wanderer zwischen den Welten. Visualisieren Sie diese rätselhaften Herrscher, die babylonische Traditionen annahmen und sich selbst als legitime Erben Hammurabis darstellten, während sie gleichzeitig ihre eigenen Bergkulte und Pferdegötter verehrten. Unter ihrer Herrschaft, die über 400 Jahre dauerte, wurde Babylon zu einer kosmopolitischen Metropole, wo kassitische Könige sumerische Hymnen singen ließen und babylonische Schreiber kassitische Namen in Keilschrift verwandelten. Doch die Kassiten waren nicht die einzigen, die um die Vorherrschaft in Mesopotamien kämpften. Aus dem fernen Ägypten blickten die Pharaonen gierig nach Norden und beanspruchten die Levante als ihr rechtmäßiges Erbe. Im Osten erhob sich das Königreich Elam, dessen Herrscher die alten Rivalitäten mit Babylon wieder entfachten. Und im Norden formierten sich die Assyrer, ein Volk von Kriegern und Händlern, das geduldig darauf wartete, seine Stunde zu schlagen. Das wahre Drama dieser Epoche spielte sich jedoch in den diplomatischen Korridoren ab. Stellen Sie sich die Amarna-Briefe vor, ein Archiv von über 380 Tontafeln, das in den Ruinen der ägyptischen Hauptstadt Echnatons gefunden wurde. Diese Dokumente enthüllen eine Welt der internationalen Diplomatie, in der Könige wie Geschäftspartner miteinander verhandelten. Mein Bruder nannten sich der Pharao und der Kassitenkönig in ihren Briefen. während sie über Goldlieferungen, Prinzessinnenhochzeiten und militärische Allianzen feilschten. Die Seevölker brachten schließlich das Ende dieser fragilen Weltordnung. Um 1200 annos Francis Christus fegte eine Welle der Zerstörung über den gesamten östlichen Mittelmeerraum hinweg. Visualisieren Sie mysteriöse Krieger, die aus dem Meer kamen, die Philister, Luker, Scherden und andere Völker, deren wahre Identität bis heute rätselhaft bleibt. Ihre Bronzeschwerter und Kriegsschiffe zerschlugen das Hethiterreich, verwüsteten die Levante und brachten sogar das mächtige Ägypten an den Rand des Zusammenbruchs. In Mesopotamien führte dieser Kollaps zu einem dramatischen Machtvakuum. Die Kassitendynastie, jahrhundertelang stabil, zerbröckelte unter dem Druck innerer Aufstände und äußerer Invasionen. Elamitische Armeen marschierten in Babylon ein und schleppten sogar die heilige Statue des Stadtgottes Marduk als Kriegsbeute davon, eine Demütigung, die tief in die mesopotamische Seele schnitt. Aus diesem Chaos emerged jedoch auch Innovation. Die Eisenzeit brach an und mit ihr eine Revolution der Waffentechnik. Eisenschwerter ersetzten Bronzewaffen, Kavallerie verdrängte Streitwagen und neue Taktiken veränderten die Art der Kriegsführung. Kleinere Völker konnten nun gegen große Reiche bestehen, wenn sie die neuen Technologien beherrschten. Die dunklen Jahrhunderte waren auch eine Zeit der kulturellen Transformation. Alphabetschriften begannen, die komplizierte Keilschrift zu verdrängen, neue Religionen entstanden und Handelsrouten verlagerten sich. Das alte Bronze-Age-System der Großmächte wich einem chaotischeren, aber auch dynamischeren Mosaik kleinerer Staaten. Als das Chaos schließlich nachließ, war Mesopotamien grundlegend verändert. Die alten Gewissheiten waren verschwunden, neue Mächte entstanden und die Bühne war bereitet für den Aufstieg der Assyrer. Jenes Volkes, das aus den Trümmern der dunklen Jahrhunderte das größte Reich der antiken Welt schmieden würde. Diese Zeit des Sturms und Chaos hatte bewiesen, dass selbst die stabilsten Zivilisationen vergänglich sind, aber auch, dass aus Zerstörung neue Formen menschlicher Größe entstehen können. Die Krieger von Assyrien, aus den rauchenden Ruinen Mesopotamiens, erhob sich eine Macht, die die Welt in Angst und Schrecken versetzen sollte. Stellen Sie sich vor, gewaltige Belagerungsmaschinen rollen über staubige Ebenen, während der Himmel sich vom Rauch brennender Städte verdunkelt und das Echo assyrischer Kriegshörner durch die Täler hallt. Dies waren die Assyrer, ein Volk von Kriegern, Ingenieuren und Gelehrten, das das erste wahre Weltreich der Geschichte schmieden würde. Ein Reich, das sich von Ägypten bis Persien erstreckte und dessen eiserne Faust über 700 Jahre lang das Schicksal der zivilisierten Welt bestimmte. Die assyrische Wiedergeburt begann in den Ruinen einer zerstörten Stadt. Assur, die alte Hauptstadt am Tigris, war jahrhundertelang unter fremder Herrschaft geschmachtet, bis Tiglath-Pileser Ismash-Eaux um 1115 vor Christus den Thron bestieg und die assyrische Renaissance einleitete. Imagine einen König, der nicht nur sein Vaterland befreien, sondern die Regeln der Kriegsführung neu schreiben wollte. Seine Armeen führten Eisenwaffen, disziplinierte Infanterie und die ersten systematischen Belagerungstechniken ein. Innovationen, die die militärische Landschaft für immer veränderten. Doch der wahre Architekt des assyrischen Weltreiches war Tiglath-Pileser III., der 745 vor Christus den Thron usurpierte und eine Revolution von beispielloser Brutalität und Effizienz entfesselte. Visualisieren Sie einen Mann, der erkannte, dass traditionelle Eroberung nicht genügte, dass wahre Macht nur durch systematische Zerstörung alter Ordnungen und den Aufbau neuer Strukturen erreicht werden konnte. Seine Deportationspolitik war ein Meisterstück kalter Berechnung. Ganze Völker wurden von ihren Heimatländern weggeführt und in fernen Provinzen angesiedelt, wodurch Rebellionen unmöglich gemacht und loyale, multikulturelle Gesellschaften geschaffen wurden. Das assyrische Militär war eine Tötungsmaschine von erschreckender Perfektion. Ihre Armeen waren die ersten professionellen Streitkräfte der Geschichte. Gut ausgerüstet, straff organisiert und unerbittlich diszipliniert. Eiserne Schwerter und Speere, Kompositbögen und Kavallerie gaben ihnen entscheidende Vorteile über ihre Feinde. Ihre Belagerungsmaschinen, rollende Türme, Rammbocke und Katapulte verwandelten jede befestigte Stadt in eine eroberbare Beute. Stellen Sie sich das Entsetzen der belagerten Völker vor, als diese mechanischen Monster vor ihren Mauern auftauchten. Sargon II. Und sein Sohn Sanherib brachten das assyrische Reich zu seinem Höhepunkt. Sargons neue Hauptstadt, Dur-Sharrukin, war ein Wunder der antiken Architektur. Eine künstliche Stadt von atemberaubender Pracht, erbaut, um die Macht Assyriens zu demonstrieren. Sanherib ging noch weiter und verwandelte Ninive in die größte Stadt der Welt, komplett mit dem ersten dokumentierten Aquädukt und Gärten, die in ihrer Schönheit mit denen Babylons rivalisierten. Doch das wahre Juwel der assyrischen Zivilisation war die Bibliothek Ashurbanipals in Ninive, das erste systematische Archiv der Weltliteratur. Imagine tausende von Keilschrifttafeln, sorgfältig katalogisiert und aufbewahrt, die das gesamte Wissen Mesopotamiens konservierten. Das Gilgamesch-Epos, astronomische Berechnungen, medizinische Handbücher, Rechtstexte und religiöse Hymnen. Dieser Königgelehrte sammelte nicht nur Bücher. Er rettete die Erinnerung der Menschheit vor dem Vergessen. Die assyrische Verwaltung war ebenso revolutionär wie ihre Kriegsführung. Ein komplexes Netzwerk von Provinzen, Gouverneuren und Beamten hielt das riesige Reich zusammen. Schnelle Boten ritten auf gepflasterten Straßen zwischen den Provinzen und überbrachten königliche Befehle. Spione und Informanten hielten die Zentralregierung über jeden Winkel des Reiches auf dem Laufenden. Zum ersten Mal in der Geschichte existierte ein wahrhaft internationaler Staat. Doch dieser eiserne Koloss trug bereits die Samen seiner eigenen Zerstörung in sich. Die konstanten Kriege erschöpften die Ressourcen, während die brutale Unterdrückung unablässige Rebellionen hervorrief. Als Ashurbanipal 622 vor Christus starb, brach ein Bürgerkrieg aus, der das Reich schwächte. Die Babylonier unter Nabopolassar und ihre Verbündeten, die Meder, erkannten ihre Chance. Die Zerstörung Ninives im Jahr 612 vor Christus. Christus war so vollständig, dass die Stadt für immer von der Landkarte verschwand. Visualisieren Sie das Ende einer Ära. Die mächtigsten Mauern der antiken Welt stürzen ein, während der Tigris rot von Blut läuft und die größte Bibliothek der Welt in Flammen aufgeht. Mit ihr starb nicht nur ein Reich, sondern eine ganze Zivilisation. Dennoch war das assyrische Vermächtnis unsterblich. Ihre militärischen Innovationen, Verwaltungssysteme und kulturellen Errungenschaften prägten alle nachfolgenden Weltreiche. Von den Persern bis zu Alexander, von Rom bis Byzanz. Alle lernten von den Kriegern Assyriens, die bewiesen hatten, dass menschliche Organisation und Entschlossenheit keine Grenzen kennen. Nebukadnezars Traumstadt. In den Trümmern des assyrischen Albtraums erhob sich ein Traum von solcher Schönheit, dass er die Fantasie der Menschheit für alle Zeiten gefangen nehmen würde. Stellen Sie sich vor, das wiedergeborene Babylon erstrahlt in neuem Glanz, während seine blauen Ziegelmauern in der mesopotamischen Sonne funkeln und das legendäre Ishtar-Tor wie ein Portal zu den Göttern selbst aufragt. Dies war die Vision Nebukadnezars II., des größten Bauherrn der antiken Welt, der aus einer befreiten Stadt ein Wunder erschaffen wollte, das alle Völker der Erde in ehrfürchtigem Staunen verharren lassen sollte. Die neubabylonische Renaissance begann mit einem Akt der Befreiung, der dramatischer nicht hätte sein können. Im Jahr 626 vor Christus erhob sich Nabopolassar, ein babylonischer Gouverneur, gegen seine assyrischen Herren und rief die Unabhängigkeit aus. Imagine die Euphorie in den Straßen Babylons, als nach jahrhundertelanger Fremdherrschaft endlich wieder ein babylonischer König auf dem Thron des Marduk saß. Doch es war sein Sohn Nebukadnezar II., der diese Befreiung in etwas Ewiges verwandeln sollte. Nebukadnezar war mehr als ein König. Er war ein Visionär, der die Grenzen des Möglichen neu definierte. Visualisieren Sie einen Herrscher, der nicht nur ein Reich regieren, sondern eine Stadt erschaffen wollte, die als achtes Weltwunder in die Geschichte eingehen würde. Unter seiner Herrschaft von 605 bis 562 vor Christus verwandelte sich Babylon in eine Metropole von atemberaubender Pracht, deren Ruhm von Indien bis Spanien hallte. Das Herzstück dieser Transformation war das legendäre Ishtar-Tor, ein architektonisches Meisterwerk, das die Macht der babylonischen Renaissance verkörperte. Stellen Sie sich diese prachtvolle Struktur vor. Strahlend blaue glasierte Ziegel, verziert mit goldenen Drachen und Stieren, die in der Sonne glitzerten wie Juwelen in einer Krone. Prozessionen von Priestern und Königen schritten durch dieses monumentale Portal, während Weihrauch die Luft erfüllte und Hymnen zu Ehren Marduks erklangen. Doch Nebukadnezars krönendes Werk waren die hängenden Gärten Babylons, eines der sieben Weltwunder der Antike. Obwohl ihre tatsächliche Existenz von Historikern debattiert wird, capturet ihre Legende die Essenz von Nebukadnezars Vision. Eine Stadt, die nicht nur mächtig, sondern auch paradiesisch schön war. Imagine terrassierte Gärten, die sich wie grüne Wasserfälle über hohe Mauern ergossen, bewässert durch ein ingeniöses System von Pumpen und Kanälen, das Wasser aus dem Euphrat in luftige Höhen hob. Die militärischen Errungenschaften des Königs waren ebenso beeindruckend wie seine architektonischen Wunder. Seine Armeen eroberten Jerusalem zweimal und führten die jüdische Elite ins babylonische Exil, ein Ereignis, das die Weltgeschichte prägte und in der biblischen Literatur verewigt wurde. Visualisieren Sie die dramatischen Szenen, als der Tempel Salomos in Flammen aufging und Tausende von Juden den langen Marsch nach Babylon antraten, ihre Harfen an die Weiden hängend und weinend um ihr verlorenes Zion. Das babylonische Exil erwies sich jedoch als Segen für beide Kulturen. Die jüdischen Gelehrten brachten ihre reiche literarische Tradition mit, während sie gleichzeitig von der babylonischen Astronomie, Mathematik und Rechtsprechung lernten. In den Gärten und Palästen Babylons entstanden einige der schönsten Texte der hebräischen Bibel, während babylonische Weisheit in die jüdische Tradition einfloss. Nebukadnezars Babylon war auch ein Zentrum der Wissenschaft und Gelehrsamkeit. Die Stadt beherbergte die berühmteste Schule für Astronomie der antiken Welt, wo Priesterwissenschaftler die Bewegungen der Planeten kartierten und mathematische Berechnungen durchführten, die erst von den Griechen übertroffen werden sollten. Ihre Vorhersagen von Sonnenfinsternissen und ihre Berechnungen der Planetenbahnen legten den Grundstein für die moderne Astronomie. Die Pracht Babylons war jedoch vergänglich. Nach Nebukadnezars Tod im Jahr 562 vor Christus verfiel das Reich unter schwächeren Herrschern. Stellen Sie sich die Ironie vor. Der letzte babylonische König, Nabonid, war so besessen von der Archäologie und den alten Göttern, dass er die aktuellen Bedürfnisse seines Reiches vernachlässigte. Als Cyrus der Große 539 vor Christus vor den Toren Babylons erschien, öffnete sich die Stadt ohne Kampf, das Ende einer Ära. Doch Nebukadnezars Traum war unsterblich geworden. Babylon blieb für Jahrhunderte ein Symbol für Luxus, Macht und kulturelle Raffinesse. Von Alexander dem Großen, der dort starb, bis zu den islamischen Kalifen, die seine Ruinen bewunderten. Alle erkannten in dieser Stadt das Ideal einer perfekten Metropole. Der Traum von der goldenen Stadt lebt bis heute weiter und erinnert uns daran, dass menschliche Vorstellungskraft Wunder erschaffen kann, die Zeit und Zerstörung überdauern. Persiens sanfte Eroberung. An einem stillen Oktoberabend des Jahres 539 vor Christus. Christ geschah etwas Unerhörtes in der Geschichte der Eroberungen. Eine der mächtigsten Städte der Welt öffnete ihre Tore ohne einen einzigen Schwertschlag. Stellen Sie sich die Verblüffung der babylonischen Wachen vor, als sie sahen, wie Cyrus der Große nicht als Eroberer, sondern als Befreier durch das Ishtar-Tor schritt. Keine brennenden Tempel, keine geplünderten Paläste, keine deportierten Völker. Stattdessen verkündete dieser persische König etwas Revolutionäres. Er würde die babylonischen Götter ehren, ihre Traditionen respektieren und den exilierten Völkern erlauben, in ihre Heimat zurückzukehren. Dies war der Beginn einer neuen Art der Weltbeherrschung, einer Eroberung durch Toleranz. Cyrus war kein gewöhnlicher Eroberer. Imagine einen Herrscher, der erkannte, dass wahre Macht nicht aus Unterdrückung, sondern aus dem freiwilligen Gehorsam der Regierten erwächst. Sein Edikt auf dem berühmten Cyrus-Zylinder verewigt und oft als die erste Menschenrechtscharta der Geschichte bezeichnet, verkündete Prinzipien, die ihrer Zeit um Jahrtausende voraus waren. Religionsfreiheit, Rückkehr der Exilierten, Respekt vor lokalen Traditionen. Visualisieren Sie die Szenen in Babylon, als jüdische Familien ihre Koffer packten, um nach Jerusalem zurückzukehren, während persische Beamte ihnen dabei halfen, ihre Reise zu organisieren. Das persische Reich unter Cyrus und seinen Nachfolgern wurde zum größten Imperium, das die Welt bis dahin gesehen hatte. Von den Mauern Athens bis zu den Ufern des Indus, von den Steppen Skythiens bis zu den Katarakten des Nils erstreckte sich eine einzige politische Ordnung, die ein Viertel der damals bekannten Menschheit umfasste. Doch im Gegensatz zu früheren Eroberern schmiedeten die Perser ihr Reich nicht mit eiserner Faust, sondern mit goldenen Ketten der Großzügigkeit und des Respekts. Darius der Große vollendete das Werk des Cyrus und verwandelte das persische Eroberungsreich in eine Verwaltungsmaschine von beispielloser Effizienz. Stellen Sie sich vor, ein Reich, das in 20 Satrapien unterteilt war, jede mit einem Gouverneur, der lokale Autonomie genoss, aber der Zentralgewalt in Persepolis rechenschaftspflichtig blieb. Ein Netzwerk von Königsstraßen, auf denen berittene Boten in Rekordzeit Nachrichten zwischen den Provinzen überbrachten. Ein einheitliches Währungssystem, das den Handel von Indien bis Griechenland erleichterte. Das Herzstück dieser Verwaltungsrevolution war Persepolis, die zeremonielle Hauptstadt, die Darius als Monument persischer Macht und Toleranz errichten ließ. Visualisieren Sie die jährlichen Nowruz-Feierlichkeiten, wenn Delegationen aus allen Ecken des Reiches ihre Tribute darbrachten. Nubier mit Elfenbein und Gold, Skythen mit kostbaren Pferden, Inder mit exotischen Gewürzen. Die Reliefs von Persepolis zeigen diese Völker nicht als unterworfene Sklaven, sondern als würdige Partner in einem großen kosmischen Experiment. Die persische Religion des Zoroastrismus brachte revolutionäre Ideen in die antike Welt. Ahura Mazda, der weise Herr, lehrte seine Anhänger, dass das Leben ein Kampf zwischen Gut und Böse sei, in dem jeder Mensch die Verantwortung trage, das Richtige zu wählen. Diese ethische Revolution beeinflusste spätere Religionen, das Judentum, das Christentum und den Islam, und führte Konzepte wie den Messias, das jüngste Gericht und das Paradies in das westliche Denken ein. Doch selbst dieses tolerante Imperium konnte nicht alle Völker friedlich regieren. Die griechischen Stadtstaaten, stolz auf ihre Unabhängigkeit und ihre noch junge Demokratie, widersetzten sich der persischen Expansion. Die Schlachten von Marathon, Thermopylae und Salamis wurden zu legendären Symbolen des Widerstands gegen die Tyrannei, obwohl das persische Reich in Wirklichkeit toleranter war als die meisten griechischen Stadtstaaten, die Sklaverei praktizierten und Frauen ihrer politischen Rechte beraubten. Imagine die Ironie. Ein griechischer Makedonier namens Alexander, der sich selbst als Befreier von der persischen Tyrannei darstellte, würde schließlich ein Reich schaffen, das despotischer war als alles, was die Perser je gewagt hatten. Als Alexander 331 vor Christus Christ Persepolis niederbrannte, ging mit den Flammen nicht nur ein Palast zugrunde, sondern eine Vision der Welt, in der verschiedene Völker in Frieden und gegenseitigem Respekt zusammenleben konnten. Das Vermächtnis des Persischen Reiches war jedoch unsterblich. Seine Ideen der Toleranz, der dezentralisierten Verwaltung und der kulturellen Synthese prägten alle nachfolgenden Großreiche, von Rom bis zum islamischen Kalifat, von den Mongolen bis zu den Osmanen, alle lernten von den Persern, dass Vielfalt eine Stärke, nicht eine Schwäche ist. In einer Zeit der Intoleranz und des Fanatismus erinnert uns das persische Beispiel daran, dass Größe durch Weisheit, nicht durch Gewalt erreicht wird. Alexander, der junge Gott aus dem Westen. An einem glühend heißen Oktobertag des Jahres 331 vor Christus stand ein 25-jähriger Makedonier vor den Mauern von Babylon und veränderte für immer den Lauf der Weltgeschichte. Stellen Sie sich diesen Moment vor. Alexander der Große, dessen blonde Locken unter seinem makedonischen Helm hervorragten, dessen Augen vor Ehrgeiz und Vision glühten, betrat die heilige Stadt nicht als Zerstörer, sondern als selbsternannter Erbe aller mesopotamischen Traditionen. In seinen Adern floss griechisches Blut, doch in seinem Herzen brannte der Traum, Ost und West in einem kosmischen Reich zu vereinen, das größer sein sollte als alles, was die Menschheit je gesehen hatte. Der Zusammenstoß der Welten hatte bereits bei Gaugamela stattgefunden, wo Alexanders disziplinierte Phalanxen und seine berühmte Kavallerie die letzte große persische Armee unter Darius den Dritten vernichtend geschlagen hatten. Doch Alexander war kein gewöhnlicher Eroberer. Imagine einen jungen König, der von Aristoteles erzogen und von den Geschichten Homers inspiriert worden war, der aber gleichzeitig die Weisheit des Ostens erkannte und zu schätzen wusste. Als er Babylon betrat, ehrte er Marduk im großen Tempel und ließ persische Verwaltungsstrukturen weitgehend intakt, ein Zeichen seines revolutionären Verständnisses kultureller Synthese. Die Hellenisierung Mesopotamiens war jedoch mehr als nur politische Klugheit. Sie war eine kulturelle Revolution von beispielloser Tiefe. Visualisieren Sie die Straßen von Babylon, wo griechische Philosophen mit babylonischen Astronomen debattierten, wo makedonische Veteranen persische Frauen heirateten und ihre Kinder sowohl Homer als auch das Gilgamesch-Epos lernten. Alexander gründete über 20 Städte, von denen viele seinen Namen trugen, doch diese waren mehr als nur militärische Stützpunkte. Sie waren Laboratorien einer neuen kosmopolitischen Zivilisation. Das wahre Genie Alexanders lag in seiner Fähigkeit, scheinbar unvereinbare Welten zu verbinden. In Persepolis huldigte er dem Andenken der Achämeniden, während er gleichzeitig griechische Theater und Gymnasien errichten ließ. Seine berühmte Massenhochzeit in Susa, wo 10.000 seiner Soldaten asiatische Frauen ehelichten, war mehr als nur eine politische Geste. Es war ein Symbol für seine Vision einer vereinten Menschheit, in der Rasse und Herkunft keine Rolle mehr spielen sollten. Doch Alexanders größte Eroberung war vielleicht die des menschlichen Geistes. Stellen Sie sich vor, wie mesopotamische Gelehrte zum ersten Mal mit griechischer Geometrie und Logik in Berührung kamen, während griechische Denker die jahrtausendealte Weisheit babylonischer Astronomie entdeckten. Diese intellektuelle Fusion sollte die Grundlage für die späteren wissenschaftlichen Revolutionen der hellenistischen Zeit legen. Von der Bibliothek von Alexandria bis zu den mathematischen Durchbrüchen des Archimedes, als Alexander 323 vor Christus. Christus in Babylon starb, ironischerweise in derselben Stadt, die er als Symbol seines Weltreiches auserkoren hatte, zerfiel sein Reich sofort unter seinen Generälen. Doch die kulturelle Revolution, die er entfesselt hatte, war nicht mehr aufzuhalten. Mesopotamien wurde zum Herzstück des Seleukidenreiches, wo griechische Könige mit orientalischer Pracht herrschten und eine hybride Kultur schufen, die weder rein griechisch noch rein mesopotamisch war. Die Seleukiden, Alexanders Erben in Mesopotamien, verstanden die Notwendigkeit kultureller Balance. Imagine Antiochos, den ersten, der sowohl in Athen als auch in Babylon als legitimer Herrscher anerkannt werden musste. Seine Münzen zeigten griechische Götter neben mesopotamischen Symbolen. Seine Paläste vereinten dorische Säulen mit babylonischen Ziegelfriesen. Seleukia am Tigris, seine neue Hauptstadt, rivalisierte mit Babylon selbst und wurde zu einem Schmelztiegel der Kulturen. Die griechische Sprache wurde zur Lingua Franca des Nahen Ostens, doch sie trug mesopotamische Lehnwörter und Konzepte in sich. Astronomie, Astrologie und Mathematik flossen in beide Richtungen. Griechische Gelehrte lernten die babylonische Basis 60 Mathematik, während mesopotamische Astronomen griechische Geometrie adaptierten. Diese Synthese legte den Grundstein für die späteren wissenschaftlichen Errungenschaften der islamischen Welt. Visualisieren Sie das Ende dieser Ära um 141 vor Christus. Christus, als die Parther die letzten griechischen Herrscher aus Mesopotamien vertrieben. Doch das hellenistische Erbe war bereits unauslöschlich in das kulturelle DNS der Region eingeprägt. In den Künsten, in der Philosophie, in der Wissenschaft und sogar in der Religion. Überall fanden sich Spuren der alexandrinischen Revolution. Alexander hatte bewiesen, dass kulturelle Grenzen durchlässig sind und dass die größten menschlichen Errungenschaften oft an den Schnittpunkten verschiedener Zivilisationen entstehen. Sein Traum einer vereinten Welt war politisch gescheitert, doch kulturell hatte er eine Transformation bewirkt, die das Gesicht Mesopotamiens für immer veränderte. Im Schatten der Parther und Sassaniden, aus den östlichen Steppen kam ein Reitervolk, das die hellenistische Welt wie ein Erdbeben erschüttern sollte. Stellen Sie sich vor, parthische Kavallerie, deren Pferde schneller als der Wind über die mesopotamischen Ebenen galoppierten, während ihre Reiter im Sattel wendend ihre tödlichen Bögen spannten. Mit diesem revolutionären Kampfstil, dem berühmten parthischen Schuss, vertrieben sie 141 vor Christus. Christus, die letzten griechischen Herrscher aus Mesopotamien, und läuteten eine neue Ära ein, in der Ost und West nicht mehr verschmelzen, sondern sich als ebenbürtige Rivalen gegenüberstehen würden. Die Parther waren Meister der kulturellen Balance. Imagine einen parthischen König wie Mithridates II., der sich gleichzeitig als König der Könige nach persischer Tradition und als Philhellene, Griechenfreund, bezeichnete. Seine Münzen trugen griechische Inschriften, doch seine Paläste spiegelten die nomadischen Traditionen seiner Vorfahren wider. In Ktesiphon, ihrer prächtigen Hauptstadt am Tigris, entstanden Kunstwerke, die griechische Proportionen mit iranischen Motiven verschmolzen, eine neue Ästhetik, die weder östlich noch westlich, sondern etwas völlig Neues war. Mesopotamien wurde zur Arena des ersten wahren Weltkrieges der Geschichte. Visualisieren Sie die dramatischen Schlachten zwischen parthischen Kataphrakts und römischen Legionen, die über Jahrhunderte die Grenze zwischen Ost und West verteidigten. Bei Karrhai, 35 vor Christus. Christus vernichteten die Parther eine ganze römische Armee und töteten den mächtigen Crassus. Ein Schock, von dem sich Rom nie ganz erholte. Der Kopf des Crassus wurde dem parthischen König während einer Aufführung der Bacchen von Euripides überreicht. Ein makabres Symbol für die Begegnung der Kulturen. Doch die wahre Revolution geschah nicht auf den Schlachtfeldern, sondern in den Tempeln und Palästen. Die Parther wurden zu Patronen einer religiösen Renaissance, die das spirituelle Leben Mesopotamiens grundlegend veränderte. Zoroastrische Feuertempel entstanden neben griechischen Heiligtümern, während neue Kulte wie der Mithraismus und der Manichäismus die religiöse Landschaft bereicherten. Stellen Sie sich vor, in denselben Städten, wo einst Marduk und Zeus verehrt worden waren, brannten nun heilige Feuer für Ahura Mazda, während christliche Gemeinden ihre ersten Kirchen errichteten. Die Ankunft des Christentums in Mesopotamien war ein Ereignis von weltgeschichtlicher Bedeutung. Bereits im ersten Jahrhundert nach Christus, christliche Missionare wandelten auf den Straßen von Babylon und Ktesiphon, predigten eine neue Botschaft der Erlösung und gründeten Gemeinden, die zur Wiege der östlichen Christenheit werden sollten. Imagine die ersten christlichen Märtyrer in den Arenen von Ktesiphon, deren Mut selbst ihre heidnischen Peiniger beeindruckte und zur Bekehrung ganzer Familien führte. Im Jahr 224 nach Christus. Christus stürzte eine neue Dynastie, die Parther, die Sassaniden, die sich als wahre Erben der alten Achämeniden betrachteten. Ardaschir I. und sein Sohn Schapur I. verwandelten das Partherreich in einen zentralisierten Staat nach dem Vorbild der alten persischen Könige. Visualisieren Sie die prächtigen Felsreliefs von Naqsh-e-Rustam, wo Schapur Teichgis seine Siege über drei römische Kaiser verewigen ließ, ein steinernes Monument persischen Triumphes, das bis heute die Fantasie beflügelt. Die Sassaniden brachten Mesopotamien zu einer letzten Blüte altorientalischer Kultur. Ihre Hauptstadt Ktesiphon wurde zur größten Stadt der Welt, deren berühmter Taqi Khasra, der große Bogen, ein architektonisches Wunder darstellte, das alle antiken Bauten übertraf. In den Palästen von Ktesiphon entstanden Kunstwerke von atemberaubender Schönheit. Silberplatten mit Jagdszenen, Seidenstoffe mit paradiesischen Motiven, Teppiche so kostbar, dass sie als Tribute für chinesische Kaiser dienten. Doch vielleicht war der größte Beitrag der Sassaniden zur Weltkultur ihre Rolle als Bewahrer antiken Wissens. Stellen Sie sich vor, in den Bibliotheken von Gundishapur versammelten sich Gelehrte aus aller Welt, griechische Philosophen, indische Mathematiker, chinesische Ärzte, um das Erbe der Menschheit zu bewahren und weiterzuentwickeln. Während Europa in seinen dunklen Jahrhunderten versank, leuchtete im sassanidischen Mesopotamien das Licht der Wissenschaft ungebrochen weiter. Die religiösen Konflikte der Sassanidenzeit spiegelten die Komplexität einer Welt im Wandel wider. Zoroastrismus war Staatsreligion, doch Christen, Juden, Buddhisten und Manichäer lebten oft in relativer Toleranz nebeneinander. Diese religiöse Vielfalt wurde zur DNA Mesopotamiens und sollte später die islamische Eroberung erleichtern. Als 637 nach Christus Christi die arabischen Armeen vor Ktesiphon erschienen, endete nicht nur eine Dynastie, sondern eine ganze Epoche. Die letzten Echos der achämenidischen Träume verhallten in den brennenden Palästen. Doch das kulturelle Erbe von Parthern und Sassaniden lebte weiter. In der islamischen Kunst, in der persischen Poesie und in der Sehnsucht nach einer Welt, in der verschiedene Kulturen nicht kämpfen, sondern sich gegenseitig bereichern. Bagdad, das Licht der Welt. An einem schicksalhaften Tag des Jahres 762 nach Christus. Christoph stand Kalif al-Mansur an den Ufern des Tigris und träumte von einer Stadt, die alle Städte der Welt übertreffen sollte. Stellen Sie sich diesen visionären Moment vor. Der zweite abbasidische Kalif, umgeben von den besten Architekten, Astronomen und Ingenieuren seiner Zeit, entwarf eine perfekte kreisrunde Stadt, Madinat as-Salam, die Stadt des Friedens, die der Welt unter dem Namen Bagdad bekannt werden sollte. In nur 4 Jahren verwandelte sich eine bescheidene Ansiedlung am Tigris in das pulsierende Herz einer Zivilisation, die Europa aus seinem dunklen Zeitalter befreien und der Menschheit Geschenke machen würde, die bis heute unser Leben prägen. Die islamische Eroberung Mesopotamiens war mehr Evolution als Revolution gewesen. Als die arabischen Armeen 637 nach Christus das schwächelnde Sassanidenreich überrannten, brachten sie nicht nur eine neue Religion, sondern eine neue Vision der Welt mit, eine Gemeinschaft der Gläubigen, die Rasse, Sprache und Herkunft transzendierte. Imagine eine Gesellschaft, in der ein ehemaliger persischer Feuerpriester, ein christlicher Arzt aus Syrien und ein jüdischer Gelehrter aus Babylonien als gleichberechtigte Bürger eines kosmischen Reiches zusammenarbeiten konnten. Unter den Umayyaden war Mesopotamien noch eine Provinz gewesen, doch die Abbasiden, die 750 nach Christus Christi die Macht übernahmen, erkannten die symbolische Kraft des Landes zwischen den Flüssen. Al-Mansurs Bagdad wurde nicht nur zur politischen Hauptstadt, sondern zum geistigen Zentrum einer Renaissance, die in ihrer Intensität und Reichweite nur mit der europäischen Renaissance des 15. Jahrhunderts verglichen werden kann. Visualisieren Sie das Haus der Weisheit, Bayt al-Hikma, wo unter Harun ar-Rashid und seinem Sohn al-Ma'mun die größten Gelehrten der Welt zusammenkamen, um das Erbe der Menschheit zu sammeln, zu übersetzen und zu erweitern. Die Übersetzungsbewegung war ein intellektuelles Unternehmen von beispielloser Ambition. Stellen Sie sich vor, arabische, persische und christliche Gelehrte arbeiteten Seite an Seite daran, das gesamte wissenschaftliche und philosophische Erbe der Antike ins Arabische zu übertragen. Aristoteles und Platon, Ptolemäus und Galen, indische Mathematik und persische Astronomie, alles wurde nicht nur übersetzt, sondern kommentiert, kritisiert und weiterentwickelt. Diese Männer waren nicht nur Übersetzer, sondern Brückenbauer zwischen den Welten. In den Straßen Bagdads entstand eine Gelehrtenkultur von atemberaubender Vielfalt. Al-Kindi, der Philosoph der Araber, beschäftigte sich mit allem von der Musiktheorie bis zur Optik. Die Banu Musa-Brüder erfanden automatische Maschinen, die ihrer Zeit um Jahrhunderte voraus waren. Al-Razi revolutionierte die Medizin durch systematische Beobachtung und Experimente. Imagine die Bibliotheken von Bagdad, wo Hunderttausende von Manuskripten in Dutzenden von Sprachen aufbewahrt wurden. Ein Schatz des Wissens, der alle antiken Bibliotheken übertraf. Die Wissenschaft blühte in diesem fruchtbaren Boden wie niemals zuvor. Al-Khwarizmi legte mit seiner Al-Jabr den Grundstein für die moderne Algebra und führte die indischen Zahlen in die westliche Welt ein. Al-Battani verbesserte die astronomischen Berechnungen des Ptolemäus und bestimmte die Länge des Sonnenjahres mit einer Genauigkeit, die erst von Kopernikus übertroffen wurde. Ibn al-Haytham revolutionierte die Optik und entwickelte die wissenschaftliche Methode, die später die europäische Renaissance prägen sollte. Doch Bagdad war mehr als nur ein Zentrum der Wissenschaft. Es war eine kosmopolitische Metropole, in der Kunst, Literatur und Handel blühten. Visualisieren Sie die Märkte am Tigris, wo Seide aus China, Gewürze aus Indien und Bernstein aus der Ostsee gehandelt wurden. In den Palästen der Kalifen entstanden die Märchen von Tausend und einer Nacht, während Dichter wie Abu Nuwas Verse schufen, die bis heute das Herz berühren. Die religiöse Toleranz der frühen Abbasiden schuf ein Klima, in dem verschiedene Traditionen friedlich koexistieren konnten. Christen, Juden und Zoroastrier genossen Schutz als Völker des Buches, während innerhalb des Islam verschiedene Schulen und Richtungen lebhafte Debatten führten. Stellen Sie sich die theologischen Diskussionen im Haus der Weisheit vor, wo Philosophen über die Vereinbarkeit von Vernunft und Offenbarung debattierten und dabei Ideen entwickelten, die das westliche Denken für Jahrhunderte prägen sollten. Die Mongolen-Invasion von 12.258 beendete diese goldene Ära auf brutalste Weise. Als Hulagu Khan Bagdad eroberte, wurden die Bibliotheken geplündert, die Gelehrten massakriert und der Tigris soll sich von der Tinte der vernichteten Bücher schwarz gefärbt haben. Doch das Licht von Bagdad war nicht zu löschen. Es hatte bereits Europa erreicht, wo Übersetzungen arabischer Werke die Universitäten von Cordoba bis Oxford erleuchteten und den Weg für die Renaissance ebneten. Das Vermächtnis des abbasidischen Bagdad lebt bis heute weiter. Jedes Mal, wenn wir Algebra verwenden, arabische Zahlen schreiben oder von wissenschaftlicher Methode sprechen, ehren wir das Erbe jener Gelehrten, die am Tigris das Licht des Wissens am Brennen hielten, als Europa in Dunkelheit versunken war. Der Mongolensturm und osmanische Schatten. Der 10. Februar 1258 war der Tag, an dem eine Welt starb. Stellen Sie sich vor, die mächtigen Mauern Bagdads, die jahrhundertelang Angriffe abgewehrt hatten, zerbrachen wie Pappe unter den Belagerungsmaschinen Hulagu Khans, während seine mongolischen Kriegerscharen wie eine Apokalypse über die Stadt des Friedens hereinbrachen. Das Entsetzen war unvorstellbar. Der Tigris lief rot von Blut und schwarz von der Tinte unzähliger verbrannter Bücher, während das Haus der Weisheit, dieses Juwel der menschlichen Zivilisation, in Flammen aufging. Mit Al-Mustasim, dem letzten abbasidischen Kalifen, der in einen Teppich eingerollt und zu Tode getrampelt wurde, endete nicht nur eine Dynastie, sondern eine ganze Epoche menschlicher Errungenschaft. Die Mongolen waren Meister der systematischen Zerstörung. Imagine diese nomadischen Krieger aus den fernen Steppen, die mit ihren Belagerungsmaschinen und chinesischen Ingenieuren eine Kriegstechnik perfektioniert hatten, gegen die keine Stadtmauer der Welt bestehen konnte. Doch Hulagu Khan war mehr als nur ein Zerstörer. Er war ein Pragmatiker, der erkannte, dass Mesopotamien zu wertvoll war, um völlig vernichtet zu werden. Nach dem ersten Schock der Eroberung begannen die Mongolen, das Land wieder aufzubauen, allerdings nach ihren eigenen Vorstellungen. Das Ilkhanat, das mongolische Teilreich in Persien und Mesopotamien, brachte paradoxerweise neue kulturelle Blüten hervor. Visualisieren Sie die Ironie der Geschichte. Dieselben Mongolen, die Bagdad zerstört hatten, wurden zu Patronen einer neuen Kunstform, die persische Miniaturmalerei mit chinesischen Einflüssen verband. Ihre Herrscher konvertierten zum Islam und versuchten, die zerstörte Zivilisation in neuen Formen wieder zu beleben. Doch der Schaden war irreparabel. Nie wieder würde Mesopotamien die zentrale Rolle in der islamischen Welt spielen, die es unter den Abbasiden innegehabt hatte. Die nachfolgenden Jahrhunderte waren geprägt von einem ständigen Kampf rivalisierender Mächte um die Kontrolle über das strategisch wichtige Mesopotamien. Turkmenen, Safawiden, Osmanen. Alle erkannten den Wert des Landes zwischen den Flüssen, doch keiner konnte ihm seine alte Pracht zurückgeben. Stellen Sie sich vor, Bagdad, einst die größte Stadt der Welt, schrumpfte zu einer Provinzstadt, deren verfallene Paläste und verstopfte Kanäle stumme Zeugen vergangener Größe waren. Der Aufstieg der Osmanen im 16. Jahrhundert brachte eine neue Ordnung nach Mesopotamien. Sultan Süleyman der Prächtige eroberte 1534 Bagdad und gliederte es in sein expandierendes Reich ein. Die Osmanen waren geschickte Verwalter, die das Land in das Wilayet Bagdad integrierten und versuchten, seine wirtschaftliche Bedeutung wiederzubeleben. Visualisieren Sie die osmanischen Reformer, die neue Bewässerungskanäle gruben und Handelswege wiedereröffneten. Doch trotz aller Bemühungen blieb Mesopotamien ein Schatten seiner selbst. Die osmanische Herrschaft brachte auch neue religiöse Spannungen mit sich. Das sunnitische osmanische Reich stand in permanentem Konflikt mit dem schiitischen Safawidenreich in Persien und Mesopotamien mit seinen heiligen schiitischen Städten Najaf und Kerbala wurde zum Schlachtfeld dieser konfessionellen Rivalität. Imagine die dramatischen Belagerungen von Bagdad, als osmanische und persische Armeen abwechselnd die Stadt eroberten und wieder verloren, während die Bewohner unter diesem endlosen Krieg litten. Trotz der politischen Instabilität entstanden in dieser Zeit neue Formen kultureller Blüte. Die osmanische Periode sah die Entstehung einer reichen Tradition von Volksliteratur und religiöser Poesie, während die Architektur einzigartige Synthesen zwischen türkischen, persischen und lokalen Elementen hervorbrachte. Die berühmten Kuppeln und Minarette der Kadimiya Moschee in Bagdad zeugen noch heute von dieser kulturellen Fusion. Das 19. Jahrhundert brachte neue Herausforderungen und Chancen. Die osmanischen Tanzimat-Reformen versuchten, das Reich zu modernisieren und Mesopotamien in die neue Weltordnung zu integrieren. Dampfschiffe begannen, den Tigris zu befahren, während die ersten Telegrafenleitungen das Land mit der Außenwelt verbanden. Doch gleichzeitig erwachten neue nationale Bewegungen und arabische Intellektuelle begannen, von einem unabhängigen arabischen Staat zu träumen. Der Erste Weltkrieg läutete schließlich das Ende der osmanischen Herrschaft ein. Als britische Truppen 1917 Bagdad eroberten, endete eine über 400-jährige Periode osmanischer Kontrolle. Stellen Sie sich die Szene vor. General Stanley Maude betritt die Stadt, die einst das Zentrum der islamischen Welt gewesen war, und verkündet die Befreiung Mesopotamiens von der türkischen Herrschaft, ohne zu ahnen, dass er damit eine neue Ära kolonialer Kontrolle einleitete. Die osmanischen Jahrhunderte waren eine Zeit der Stagnation, aber auch der Beharrlichkeit. Mesopotamien hatte seine Rolle als Zentrum der Welt verloren, doch es hatte überlebt. Die alten Traditionen, die jahrtausendealten Bewässerungssysteme, die religiösen Bräuche, all das lebte weiter und wartete auf eine neue Zeit des Aufbruchs. Das Erbe der Sumerer, Babylonier und Abbasiden war noch nicht tot. Es schlummerte nur unter den Schichten der Geschichte. Mesopotamien erwacht. Aus den Ruinen des Osmanischen Reiches erhob sich ein neues Kapitel in der langen Geschichte Mesopotamiens, doch es sollte sich als eines der turbulentesten erweisen. Stellen Sie sich vor, fremde Mächte zeichneten Grenzen auf Landkarten und schufen einen Staat namens Irak, ohne die jahrtausendealten Bindungen der Völker zu verstehen, die seit den Tagen Babylons in diesem Land gelebt hatten. Die Moderne war nach Mesopotamien gekommen, doch sie brachte sowohl Segen als auch Fluch mit sich. Die Entdeckung des schwarzen Goldes unter den antiken Ruinen veränderte alles. Imagine das Drama. Unter den Fundamenten von Babylon und den Tempeln von Ur schlummerten Ölreserven, die das Schicksal der Region für das nächste Jahrhundert bestimmen sollten. Was einst das Land der ersten Zivilisation gewesen war, wurde plötzlich zum Schauplatz globaler Machtspiele, in denen Öl wichtiger war als die Weisheit von 5 Jahrtausenden. Doch inmitten der politischen Wirren geschah etwas Wunderbares. Die Vergangenheit Mesopotamiens begann wieder zu sprechen. Visualisieren Sie die aufregenden Momente, als Archäologen die ersten Keilschrifttafeln aus dem Sand gruben und dabei Geschichten entdeckten, die älter waren als die Bibel. Leonard Woolley in Ur, Max Mallowan in Nimrud, Gertrude Bell in Babylon. Diese modernen Entdecker brachten eine vergessene Welt ans Licht und bewiesen der staunenden Menschheit, dass hier tatsächlich die Wiege der Zivilisation lag. Das goldene Zeitalter der Archäologie enthüllte Wunder über Wunder. Königsgräber mit unermesslichen Schätzen, Bibliotheken voller antiker Weisheit, Paläste von atemberaubender Pracht. All das kam wieder ans Tageslicht. Stellen Sie sich vor, dieselben Hände, die heute Computer bedienen, berührten Tontafeln, auf denen die ersten Gesetze der Menschheit verzeichnet waren. Die Sumerer, Babylonier und Assyrer waren keine mythischen Gestalten mehr, sondern reale Menschen mit realen Geschichten. Die politischen Umwälzungen des 20. Jahrhunderts brachten jedoch auch Zerstörung über das kulturelle Erbe. Kriege fegten über das Land hinweg und mit ihnen verschwanden unschätzbare Kunstwerke und archäologische Schätze. Imagine die Tragödie. In dem Land, das der Menschheit die Schrift geschenkt hatte, wurden Bibliotheken geplündert und Museen verwüstet. Die Ironie war herzzerreißend. Ausgerechnet die Erben der ersten Zivilisation sahen ihr Erbe in Rauch aufgehen. Doch der menschliche Geist erwies sich als unzerstörbar. Irakische Gelehrte und Künstler arbeiteten unermüdlich daran, ihre kulturelle Identität zu bewahren und neu zu definieren. In den Universitäten von Bagdad studierten junge Menschen sowohl moderne Wissenschaften als auch die antike Geschichte ihrer Heimat. Dichter verbanden mesopotamische Mythen mit zeitgenössischen Themen, während Musiker uralte Melodien in neue Kompositionen einwebten. Das digitale Zeitalter brachte neue Hoffnungen für Mesopotamiens kulturelles Erbe. Internationale Projekte begannen, Keilschrifttafeln zu digitalisieren und online zugänglich zu machen. Visualisieren Sie den Moment. Ein Student in Tokio kann heute dieselben Texte lesen, die vor 4000 Jahren in den Schulen von Nippur unterrichtet wurden. Das Internet wurde zur neuen Bibliothek von Alexandria, in der das Wissen Mesopotamiens für die ganze Welt bewahrt wird. Die moderne Wissenschaft enthüllte auch neue Geheimnisse der Vergangenheit. Satellitenbilder deckten vergessene Städte auf. DNA-Analysen verfolgten die Wanderungen antiker Völker. Und Computermodelle rekonstruierten die großen Bewässerungssysteme der Sumerer. Jede neue Entdeckung bestätigte die zentrale Rolle Mesopotamiens in der menschlichen Entwicklung. Heute steht das Land zwischen den Flüssen vor einer neuen Renaissance. Junge Iraker verbinden stolz ihre mesopotamische Identität mit globalen Träumen. Stellen Sie sich vor, Ingenieure, die von den Bewässerungskanälen der Sumerer inspiriert sind, entwerfen nachhaltige Wassersysteme für die Zukunft. Programmierer schaffen Apps, die alte Keilschrift übersetzen. Künstler interpretieren die Mythen von Gilgamesch für eine neue Generation. Die UNESCO und andere internationale Organisationen arbeiten daran, die archäologischen Stätten Mesopotamiens zu schützen und zu restaurieren. Babylon, Ur und Hatra werden nicht nur als Touristenattraktionen gesehen, sondern als lebendige Verbindungen zu unserem gemeinsamen menschlichen Erbe. Diese Orte erinnern uns daran, dass wir alle Kinder derselben Zivilisation sind. Das Erwachen Mesopotamiens ist mehr als nur die Wiedergeburt einer Region. Es ist die Erinnerung an das, was uns als Menschen verbindet. In einer Zeit globaler Spaltungen und Konflikte bietet die Geschichte des Landes zwischen den Flüssen eine mächtige Botschaft. Hier begannen wir alle unsere Reise zur Zivilisation und hier können wir lernen, was es bedeutet, wahrhaft menschlich zu sein. Die Geschichte Mesopotamiens ist noch lange nicht zu Ende. Sie erwacht jeden Tag aufs Neue in den Träumen und Hoffnungen derer, die diese heilige Erde ihr Zuhause nennen.